Hi, this is Masha Slamovich. Please tune in to Catch Club at the next available time. Thank you.
Jawohl, Catch Club, Independent Circuit. Es ist der 9.6. Ich bin der Morbo, ich bin eigentlich Gast, aber ich übernehme heute mal die Moderation. Denn heute reden wir über Game Changer Wrestling. Ja. Die Liga, die hier an diesem Wochenende wahrscheinlich wirklich das Game gechanged hat. Und dazu habe ich natürlich die komplette Mannschaft. Ja. Zum einen der Mann, der mehr Fäden hat als so mancher Euro-Wrestler, Dieter.
Wunderschönen guten Tag.
Dann habe ich den Mann, der A, den besten Limo-Geschmack hat, aber auch Cerritos Theme nach 2 Sekunden erkennt, Drew.
Hallo zusammen.
Und natürlich last but not least, everyone's favorite US Independent Wrestling Fan, Sebastian.
Ja, vielen Dank, Bobo. Ich freue mich sehr, dass du heute hier durch die Sendung führen wirst.
Ja, aber ich habe wirklich Bock drauf. Es ist eine Show, die auf jeden Fall, ich glaube, die Zukunft dieser Liga prägen wird. Also zumindest eine davon.
Ja.
Die andere war ja ganz gut. Und jetzt finde ich es sehr interessant, darüber zu reden. Ich freue mich, darüber zu reden. Aber wir fangen erstmal an. Was war denn los? Das war ja am 1. Juni-Wochenende. Also Sebastian zum Beispiel war bei der WXW. Über die Show haben wir ja schon geredet. Die fanden wir ja alle so nicht so berauschend. Drew, hast du die eigentlich geguckt? Fandst du die gut?
Ich habe sie leider nicht gesehen.
Hast du nicht verpasst.
Okay, gut, das ist gut.
Und währenddessen hat halt GCW ihr jährliches Tournament of Survival. Und warum ich übrigens auch Lust hatte, hierher zu kommen und auch zu moderieren, das ist praktisch mein einjähriges. Weil letztes Jahr war ich nämlich das erste Mal bei euch beim Tournament of Survival letzten Jahres. Weil da hat er damals beim Cage of Survival Black Christian den Titel gewonnen von Masha. So schließt sich der Kreis. Ja, und das fand ich damals auch gut. Ja. Was sie dieses Jahr gemacht haben, das werden wir sehen. Aber wir fangen erstmal mit dem Tournament Survival. Denn das war eigentlich ganz ansehnlich. Aber ich stelle natürlich wieder die Frage, die habe ich auch letztes Mal schon gefragt, in die Runde. Fangen wir erstmal an mit Drew an. Wie ist denn sozusagen deine Lust gerade auf Deathmatches?
Ich habe Bock. Ich habe da ja eigentlich so in den letzten paar Jahren eigentlich wieder meinen Anklang mit gefunden. Mag das eigentlich sehr, sehr gerne. Den Vorteil hat es dieses Mal. Was für mich das auch ein bisschen immer ein bisschen cooler macht, eigentlich, was ich letztes Jahr, glaube ich, kritisiert hatte. Die Erstrunden-Matches oder die Deathmatches, die hatten alle wieder Gimmicks diesmal. Und das finde ich ja immer sehr, 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 sehr cool, wenn man da irgendwie nicht nur sagt, es ist ein Deathmatch und dann gibt es einfach quasi alles, sondern dass man das wieder so ein bisschen gegimmickt hat mit verschiedenen, ne, House of Horrors und sowas halt. Zum Glück kein House of Torture Deathmatch. Und deswegen, ich hab da Bock drauf prinzipiell und mag die eigentlich auch mittlerweile wieder sehr, sehr gerne. Ich gucke mir das gerne an, gerade GCW macht da eigentlich immer gute Deathmatches und dementsprechend hatte ich eigentlich auch Bock auf das Turnier.
Dieter, was sagst du?
Ich bin da bei Drew, also ich hab Bock auf Deathmatch, also ich bin ja nicht jemand, der so alles guckt, aber wenn GCW was macht, da bin ich immer auf jeden Fall am Start bei Deathmatches und mir gefiel auch dieses Jahr auf jeden Fall die Teilnehmerliste vom TOS. Ne, mit 3 Japanern sogar und sehr angenehm. Und ich hatte Bock.
Sebastian hatte auch Bock, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich muss ja sagen, ich habe ja früher auch ein bisschen mehr mal Deathmatches geguckt. Also bei mir mit dem Indie-Wrestling hat es ja auch so ein bisschen angefangen, auch mit CCW, Tournament of Death.
Ja, voll, Shoutout an Sandig.
Prince of Death Matches bei IW Mid-South und sowas habe ich alles immer geguckt. Ich bin dann da so ein bisschen raus, weil ja, da auch viele schwierige Figuren immer so drin waren, aber deswegen finde ich auch immer schwierig, so an dieser Szene dran zu bleiben. Aber GCW präsentiert das halt immer auf einem guten Niveau auch, weil ich finde gerade bei Deathmatches, wenn das auch schlechtere Deathmatch-Turniere sind, kann das auch schnell sehr, sehr anzugucken werden. Das ist eigentlich bei GCW nie so, finde ich.
Also ich finde, um mal gerade reinzugreifen, also ich finde GCW liefert also vor allem bei den Deathmatch-Turnieren eigentlich immer ganz gut ab.
Sehe ich auch so.
Ja, vor allem finde ich, man muss es ihnen auch immer noch hoch ankreiden, auch wenn die Liga, wie gesagt, für mich ist es, ich glaube, da seht ihr es ähnlich, GCW ist für mich immer noch ganz klar die mainstreamingste Indie-Liga. Aber ja, sie sind immer noch dabei, diese Deathmatch-Tournaments zweimal im Jahr zu machen, weil Ende des Jahres ist da wieder das NGI, das Nick Cage Invitational. Und das ist eigentlich immer absolut mindestens anständige Kost.
Ja.
Jo.
Ich glaube aber, dass das tatsächlich auch eine strategische Sache ist, aber da werden wir gleich noch drüber reden.
Kommen wir dann zum ersten Match. Und gerade bei den Einmann habe ich mich sehr gefreut, dass ich den in diesem Match sehen konnte, weil ich habe ihn einfach länger nicht mehr gesehen, aber er ist einfach auch ein Teil von meiner Wrestling-Cook-Historie. Und das ist nämlich Ultra Mantis Black. Ich habe auch Shikara damals sehr gut, sehr gern geguckt. Und der durfte antreten gegen Yuki Ishikawa. In einem House of Horrors Match fand ich sehr amüsant. Man hat ja oben diese Light-Tubes angehangen, aber wirklich, wirklich gut gehalten diese Konstruktion auf jeden Fall nicht. Drew, was sagst du?
Ja, erstmal auch mega geil, Ultra Mantis Black einfach zu sehen. Ich finde ihn auch super. Ich habe ja auch so ein bisschen, nicht meinen ganzen, aber mein relativ früh im Indie-Wrestling habe ich schon Shikara geguckt und bin da immer noch sehr, sehr traurig, dass es, natürlich gibt es sie aus den richtigen Gründen nicht mehr, aber dass es da halt, dass es die nicht mehr gibt, weil es einfach was komplett Einzigartiges ist. Und Ultra Mantis Black ist einfach der Man. Und den auch sowas in so einem Deathmatch-Environment zu sehen, war eigentlich sehr cool. Mochte auch das Gimmick hier mit diesem House of Horrors, wie du schon gesagt hast, wenn die Lightups dann so ein bisschen da, hat so ein bisschen Horrorfilm-Vibes, wenn die Opfer durch das Schlachthaus oder sowas versuchen zu rennen oder sowas halt und da hängen dann, ich sag mal, die Schweinerippen oder sowas halt von der Decke und hier waren es halt die Lighttubes. Und Yuki Ishikawa ist auch cool, übrigens nicht der Yuki Ishikawa, den wir aus der WXW kennen, sondern den Deathmatch-Wrestler, der ungefähr 20 Jahre jünger ist. Körperlich aber wahrscheinlich ungefähr genau gleich drauf ist wegen den Deathmatches, aber nein. Ich fand das Einstieg eigentlich ganz cool. Wie gesagt, es war geil, Ultra Mantis Black da zu sehen, der ja auch sich jetzt nicht, obwohl er jetzt, ich sag mal, nicht so für Deathmatches bekannt ist, sich da jetzt zurückgehalten hat oder sowas. Der hat ganz gut, glaube ich, gefressen dann noch. Und ich fand das zum Einstieg eigentlich sehr, sehr spaßig. Yuki Ishikawa ist auch cool. Und ja, ich fand das nice.
Wieder.
Ich fand das auch richtig cool, weil Ultra Mantis Black absolute Liebe, weil auch damals, als ich mit Indie-Wrestling angefangen habe, viel Shikara und der Mann ist halt einfach Premium. Ich habe gerade gesehen, wie alt der ist und war ein bisschen überrascht.
Ist der schon in den 40ern?
Der ist 48. Gut, der wrestelt auch seit 22 Jahren. Und ja, aber ich muss sagen, ich fand's angenehm, das Match ging ja, wie gesagt, nur 8 Minuten. Mantis kam schön mit Lighttubes zum Ring. Und ja, Ishikawa durfte gut zulangen. Und hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Sebastian?
Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ich finde, es war auch gut ausgewählt in der Länge. Vor allen Dingen auch als Opener. Und ich hatte vorher so ein bisschen so, weiß ich nicht, Ultra Mantis Black im Deathmatch-Bereich. War auch für mich ein Wrestler, der mich sehr geprägt hat, weil er ja auch so ein bisschen so die Essenz von Shikara war und ich auch großer Shikara-Fan war. Aber das war echt ein anständiger Opener, wie ich finde. Und gelungener Einstieg in die Show.
Ich fand vor allem diese schwarzen Lighttubes von Ultra Mantis Black waren sehr fancy auf jeden Fall. Ich hätte mich natürlich gefreut, wenn Ultra Mantis weitergekommen wäre, aber man wollte natürlich hier so ein bisschen die Japaner pushen. Das ist halt nichts Neues bei GCW, man hat halt einfach diese Zusammenarbeit. Sie gehen ja im August wieder nach Japan, wo ich mich auch sehr drauf freue, denn die Cricken Hall Show wird wahrscheinlich GCW/DDT sein.
Nicht wahrscheinlich, das ist so.
Es ist so, wa? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das ist eine gute Sache. Lieber als Freedoms.
Definitiv.
Dann Swinging for the Fences Deathmatch. Big Show, ja, das war ja mal der liebste Wrestler von Rob Black. Jetzt ist anscheinend wieder nicht mehr da. Ja. Der hatte ja damals dieses T-Shirt, da waren diese vier Säulen drauf. Wer waren da drauf? Da, also Rob Black, da war Masada, Big Joe, wer waren da noch?
So Black. Black. Und Drake Younger.
Ja, natürlich darf Drake Younger da nicht fehlen.
Aber Drake Younger ist ja nicht mehr dabei. Und Joe auch nicht.
Nee, also einmal kurz der Einwurf. Es haben sich inzwischen fast alle der größeren Leute mit Rob Black überworfen.
Was?
Inklusive Big F and Joe, inklusive Judge Joe Dredd. Wen habe ich denn letztes noch gesehen? Ach genau, Lou Nixon, der inzwischen sogar Shirts gegen Rob Black verkauft bei ICW Notes Bart.
Atticus tritt doch da auch nicht mehr auf.
Atticus hat sich mit dem auch überworfen.
Was ist aber denn, RSP, RSP tritt noch da auf.
RSP, natürlich. Dem reicht ja auch das MLW-Money nicht.
Aber es ist schon bescheuert, hier Big F and Joe zu sehen, wenn man denkt, dass er letztes Jahr, wann war das denn? Im August oder so? Wo er bei CCW Tournament of Death noch gesagt hat, ich bin froh, dass ich hier bin und nicht bei den Pissetrinkern in Atlantic City.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das
nicht hat so gut gealtert, jetzt war er selber da.
Was ist denn eigentlich mit Alex Colon? War der nicht auch bei XPW?
Ja, der war bei XPW, weil er gesagt hat,
Er hat doch auch so gegen Lauderdale irgendwie geshootet, wegen irgendwas, wegen Payments oder sowas, glaube ich, ne?
Ja, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Rob Black hat ihm eingeredet, dass Brad Lauderdale das absolut Böse ist. So wie er hier Larry Legend eingeredet hat, dass sein langjähriger Freund Danny DeManto das absolut Böse ist.
Ich glaub, jeder
das war alles so ein bisschen GZS auf Wish bestellt.
Ja, ich glaube, jeder shootet mal gegen Lauderdale und am Ende landen sie doch alle wieder bei Lauderdale.
Ja.
Big Show gegen Hideyoshi Kamitani. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt mal von eurer Meinung, ich finde jetzt Big Show echt nicht so hart. Schon, was meinst du? Oder Frau Dieter, sag ruhig mal, weil ich finde
den
nicht so.
Na, ich finde den relativ beliebig.
Ja.
Also das Problem ist bei Big Joe, du hast bei der Show, du hast Big Joe, du hast John Ren Murdoch und du hast einen Tag später, aber auch da außerhalb des Turniers, einen Matt Tremont gesehen. Und nur optisch sind das schon mal alle ein Typ und wrestlerisch stellenweise auch. Und ich finde Big Joe halt super egal.
Boah, immer Night 2 mit seiner Winde, wo er ständig so seinen Penis da, das war so
ja,
dumm irgendwo.
Das fand ich auch so bescheuert halt. Ich finde den jetzt auch, ich hake einfach mal ein oder machen wir weiter, ich finde den jetzt auch nicht so geil. Auch allein, wenn er da schon rauskommt im Hemd oder im Poloshirt, da wo er dann auch mit weiter catcht. Und der kommt ja, glaube ich, eigentlich aus dem UK, meine ich.
Genau.
Richtig.
Ja, wäre mal besser da geblieben. Ja. Und ich finde den jetzt auch irgendwie nicht so
für cool. Für mich war das tatsächlich auch das Schwächste von den Matches, weil es war jetzt 11 Minuten, das hätte nicht 11 Minuten gehen brauchen.
Ja, nein. Würde ich zustimmen.
Was sagst du?
Also ich muss sagen, ich finde Big F and Joe in Deathmatches eigentlich ganz gut, aber er ist ein reiner Deathmatch-Wrestler. Das ist jemand, der außerhalb davon gar nicht funktioniert. Ich fand das Match hier eigentlich sogar ziemlich gut, wobei ich sagen muss, mir hat hier vor allen Dingen Kametani gefallen. Ich finde sowieso, dass der auch recht gut in diesen Stil passt. Und ich fand es auch eigentlich mit 11 Minuten noch okay. Also ja, das hätte vielleicht nicht 11 Minuten geben müssen, aber wir hatten jetzt hier generell auch kein Match bei der Show, wo ich sage, das war jetzt übermäßig lang für meinen. Und es war ja auch, wenn man sich die Matchzeiten anguckt. Deswegen, ich fand das eigentlich ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Es gab Matches, die ich besser fand noch, aber mir hat das ganz gut gefallen.
Naja, will noch jemand was dazu sagen? Ich denke nicht.
Ich habe Hideyoshi Kamitani 2018 bei der WXW gesehen.
Wirklich?
Stimmt, okay. Stimmt. Tech Festival, ne?
Tech Festival, genau.
Oh, Okami.
Okami.
Genau. Mit Hashimoto, genau.
Genau, mit Daichi Hashimoto.
Das ist der Sohn von Shinya, ne?
Ja.
Dann kam auf jeden Fall für mich das Highlight der ersten Runde. Da muss ich auch sagen, ich bin biased. Ich bin halt wirklich Brandon Kirk-Fan. Ich mag Brandon Kirk sehr. Ich finde, der hat Charisma. Wenn der reinkommt mit Janet Jackson raus als Theme. Ich feiere es jedes Mal. Der ist, ja, also er und Casey sind einfach echt so ein krasses Ehepaar. Die sind crazy. Ja. Und ich bin großer Fan von Kirk und ich meine, er ist ja auch irgendwo dieser Showstealer dieses Turniers geworden.
Ja.
Und dann setzt ihm halt Schun mal dazu, der sozusagen das Enfant terrible von DDT ist, der halt bei DDT ist, aber eigentlich Bock hat, die ganze Zeit so rumzubladen und die zusammen ein First Round DDT-Match. Was auch immer das heißen mag, wissen wir nicht. Es war aber schon vorher bekannt, dass er auf Twitter gefragt hat, bitte alle sollen Lego mitbringen. Und das wurde auch auf jeden Fall eingesetzt. Also Brandon Kirk musste ja auch barfuß dann ins Lego. Das war ein richtig geiles Match. Und vor allem Brandon Kirk ist ja hier komplett apeshit gegangen. Er musste dann durch die Glasscheibe und ist dann bei 2 ausgekickt. Die ganze Crowd ist komplett ausgemacht. Da gab es ja den Psycho-Driver auf Stühle und Light-Tubes. Das war Wahnsinn.
Ja, Mann.
Ach, alter Motherfucker, ey.
Ich habe auf die Super Dragon Chance gewartet, ja.
Aber das war crazy. Das waren halt Stühle, dann nochmal drauf Stühle und darauf Light-Tubes und dadurch dann ja. Den Psycho-Driver. Absolut krankes Finish. Aber das war ein geiles Match. Hat Bock gemacht. Sebastian?
Ja, also, ich finde nicht, dass das Highlight der ersten Runde war. Das war für mich Match of the Night. Ich würde sogar, glaube ich, fast so weit gehen und sagen, das war für mich wahrscheinlich das beste Match vom ganzen Wochenende.
Jetzt geht aber ab hier.
Ja, kann ich jetzt schon sagen. Also, ich fand das auch echt gut. Da hat man wirklich gesehen, dass da zwei im Ring waren, die das können, Deathmatch Wrestling. Die das auch wirklich sehr dynamisch gemacht haben. Das war nicht einfach nur irgendein langweiliges Gegenstände aneinander gekloppt, das hat Psychologie. Hat auch bei Cage eine Wertung von 8,15, finde ich absolut gerechtfertigt. Ja, das war, wie du schon sagst, Ben Kirk, ja, der war MVP dieses ganzen Turniers, kann ich auch jetzt schon sagen. Also der war super und ich finde, der wird oft sehr unter Wert verkauft. Man hört öfters so, ja, Ben Kirk, habe ich das Gefühl. Und da denke ich mir immer so, warum eigentlich? Also, ich verstehe es auch nicht so ganz. Also, ich bin da eher bei dir, Mauro.
Kommt wieder.
Ja, bestes Match des der Show, wahrscheinlich vom Wochenende. Und Brandon Kirk fantastisch und schon mal sowieso. Und das war halt ein DDT-Death-Match. Plastikboxen, Legosteine. Und hat Spaß gemacht, kann man nicht anders sagen.
Du noch?
Ja. Im Prinzip habt ihr alles gesagt. Ich fand das auch super. Lego, Plastikboxen, Glasscheiben, dann alles. Brent Kirk ist, finde ich, auch super. Ich war vorher gar nicht so high auf dem, aber ich muss sagen, ich habe nicht so viel von dem gesehen, weil ich glaube, so lange ist er ja auch noch gar nicht bei GCW am Start. Ich glaube, erst seit einem Jahr oder zwei oder sowas. Ich glaube, davor war er eher so ICW No Holds Barred und so diese Ecke da halt.
Der und, ist oft doch eher bei JCW.
Naja, okay, stimmt. Und sonst hört man, früher gab es ja immer nur dieses, ne, Fuck the Kirks und sowas halt, aber also das war für mich auch tatsächlich der Mann des Turniers, MVP halt von dem Turnier, der ist einfach awesome, der ist over, die Crowd ging richtig auf den ab, auch im Zweitrunden-Match von ihm dann halt, die hatten richtig Bock auf den und ja, Brandon Kirk ist super, Schumacher ist sowieso über alle Zweifel erhaben. Und würde auch mitgehen. Ihr habt alles schon gesagt, beste Match des Turniers, Match of the Night, vielleicht sogar des ganzen Wochenendes.
So, bei Brandon Kirk ist ja, dass er in der Anfangszeit, also als aus, ich glaube, er war sogar schon da, als es noch JCW war, dann auch in dieser Anfangszeit, wo aus GCW geworden ist, aber hat sich nie dann so richtig etabliert, war dann zwischendurch auch mal wieder eine ganze Zeit nicht da, war dann nur bei JCW und so, ja. Ich weiß auch, ich habe bei dem, das ist auch einer der Wrestler, wo ich so die Anfänge miterlebt habe, so bei CCW und so 2016, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Wobei auch da war der schon 7 Jahre im Wrestling, aber halt noch nicht so bekannt. Der wrestelt ja schon relativ lange.
Ja, Kirk ist halt so ein bisschen Acquired Taste, den muss man ein paar Mal sehen.
Ja, genau.
Er war ja auch sehr cooler Kommentator bei den Unchained Territory letztes Jahr mit Struggles, da fand ich der mit.
Stelle Nuga, Bitch.
Hat er immer gegen Shiny Shoes bzw. Cody Manning geshootet. Und ich finde halt, es ist immer die Frage, was willst du in einem Wrestler? Und ich finde immer noch, dass jemand, wenn er mich mehr überzeugt mit seinem Charisma, kann auch Wrestler vielleicht nicht ganz so gut sein. Und ich finde halt, Kirk, der hat einfach Präsenz. Und ich finde halt, dass der jemand ist, der könnte schon in höheren Positionen sein. Ist vielleicht ein bisschen viel, aber ich würde sagen, wenn der jetzt auf National Television wäre, ich könnte mir den schon vorstellen, aufgrund seines Charismas und seiner Attitude. Und der kann auch, glaube ich, gut Promos halten. So. Der ist dir auch einfach nicht egal. Das ist der Punkt. Der ist dir nicht egal.
Ja. Und ich finde, also die Kirks haben auch irgendwie was Einzigartiges, wenn man so. Also, wann hast du das schon mal, dass ein Ehepaar zuerst zusammen Wrestler sind und dann aber auch noch zusammen Deathmatches macht? Oder beide, ich glaube, da gab es doch letztes Jahr oder vor 2 Jahren, gab es doch das Match von beiden gegeneinander, wo Casey in ihrem Brautkleid das Deathmatch hatte.
Großartig.
Und, das fand ich schön. Das ist doch eine coole Sache. Also, the couple that Deathmatch together stays together oder so, ne? Also.
Casey ist ja auch diese kleine, zierliche Frau. Wenn du die auf der Straße treffen würdest, du würdest nie denken, dass die sowas macht.
Ja.
Also, dieser Wow-Faktor ist da ja auch immer ein bisschen bei. Und die ist echt hart im Nehmen. Ja. Das ist echt krass, was die so an Spots macht.
Dann kam der Mann überhaupt, John Ray Murdoch. Ich fand das ein bisschen schade, weil es war halt eigentlich klar, dass er das Turnier gewinnt. Das muss man einfach so sagen. Das war von Anfang an klar, weil es wurde schon so aufgebaut, dass er selber meinte, ja, NGI habe ich schon, aber das hier habe ich noch nicht, das muss ich jetzt auch noch platt machen. Ja. Und dann war natürlich TBA, war er sein Gegner. Das war ja Fragezeichen. Wir wussten ja nicht. Ich muss sagen, ich hatte wirklich Hoffnung. Ja. Also ich hatte zum Beispiel, mein Wunsch wäre, gerade jetzt vor ICW erstmal zu Ende ist, komm, vertragt sich Danny und Bret, und kommt Danny DeMante raus. Das hätte ich sehr abgefeiert.
Oder ein Tank.
Oder vielleicht, der Locker-Room ist ja gar nicht mal so toxisch, vielleicht kommt ein Atticus Cougar raus. Ich hatte wirklich tolle Ideen, dachte ich, ja. Und raus kam Broski Jimmy. Ich muss sagen, ich war nicht enttäuscht, weil ich dachte, okay, es passt. Denn ich meine, sein Mentor Matt Cardona ist ja der self-claimed Deathmatch King. Und Broski kam halt raus mit seiner, ich muss sagen, mittlerweile finde ich Jimmy Lloyd als Broski richtig geil. Also die Promos sind einfach. Er macht das so trocken, aber so geil, Cardona-mäßig war, ja. Show me some respect. Jetzt war's geil. It's nice to be here, it's showboats. I'm just kidding. It fucking sucks. Ist wirklich klasse, 1:1. Da dachte ich, okay, dann machst du jetzt Broski Jimmy gegen John Van Murdoch. Ja gut, dann kam halt Slade raus. Wer möchte darüber was sagen? Es ging nur knapp 6 Minuten, dann war es schon wieder vorbei.
Ja.
Also ich muss erstmal sagen, ich hätte es auch viel besser gefunden, wenn einfach Broski Jimmy aka Jimmy Lloyd das Match gemacht hätte.
Einfach weggesquasht oder sowas halt in ein paar Minuten.
Zumal Jimmy Lloyd kommt ja aus dem Deathmatch Wrestling. Der hat ja auch mal das Tournament of Death gewonnen 2019, glaube ich. Oder 2018. Der hat ja eigentlich mit Deathmatch Wrestling sogar angefangen bei CCW. Slade muss ich halt echt nicht mehr sehen, ne? Also es gab mal eine Zeit, wo der so einen kleinen Hype hatte, so bei Beyond und so. Das war so, was war das denn? So 2019, 2020. Und der tritt dann ja auch immer wieder auf. Das Match war auch nicht schlecht in der Kürze. Aber es war
aber halt der für hätte, mich der, schon... Da hätte doch jeder rauskommen können, aber Slade war wirklich ein übelster Downer.
Also ich weiß auch nicht, warum er jetzt so ein Wirbel drum macht, Mystery Opponent, und dann ist es halt nur Slade, sag ich mal, ne?
Ja. Das ist halt, ne?
Also, das ist es halt. Also ich muss sagen, ich habe irgendwie schon so kurz mich gefreut irgendwie, dass da so Slade rauskam, weil irgendein Teil von mir findet den schon irgendwie cool. Also er kommt da raus in dieser Gefängnishose, wird auch angekündigt vom Rikers Island. Seine Arme sind braun gebrannt, der Rest seines Körpers ist kreidebleich. Und
immerhin war es kein Cerritus.
Ist aber nah dran. Und dann wird einem aber irgendwie relativ schnell klar, es ist halt nur Slade, ne?
Ja.
Ich meine, es war halt nur knapp 6 Minuten, dafür tut's keinem weh. Dafür hat auch Slade ganz schön übel am Rücken geblutet. Aber...
Es war ein Downer.
Also auch das schwächste Match der ersten Runde, muss man schon so sagen, also definitiv.
Ja. Wobei, Dieter ist ausgemarkt, oder?
Nee, also... Ich fand's witzig, ihn zu sehen, aber es war halt schwach und es war dann auch egal und dann Win durch Roll-Up und es war halt, ja, es war da, aber ich hab's
auch noch nicht vergessen. Das Cover war das Roll-Up, war es? War noch nicht mal so ein klares Finish?
Es war ein Roll-Up.
Oh, ja, das war lame. Ja, da muss Slade nochmal wiederkommen.
Er muss nochmal wiederkommen, ja.
man muss auch sagen, es war sein zweites Wrestling-Match überhaupt seit März letztem Jahr.
Er war irgendwie verletzt oder sowas, haben sie, glaube ich, gesagt am
Kommentar. Ich meine sogar, dass das kurz vor Karriereende war.
Ja.
Oder er war wieder im Gefängnis, ne? Man weiß es nicht.
oder beides.
Oder beides. Verletzt im Gefängnis.
Verletzt.
Nach der Seife gebückt und dann.
Eine Sache, die ich vorhin vergessen habe, bei Big F and Joe.
Ja.
Wir müssen nicht lange warten. Er wurde schon fürs Homecoming-Weekend im August angekündigt.
Das wurde schon angekündigt.
Hat er schon einen Title Shot? Alle kriegen nochmal einen Title Shot. Nee.
Alle kriegen keinen Title Shot.
Ey, jetzt kriegt demnächst Dante Leon einen Title Shot. Der ist jetzt seit halbes Jahr mindestens nicht da gewesen.
Zu Recht.
Nicht da.
Wann kriegt Slade seinen Title Shot?
Aber gut.
Wir kriegen erstmal einen Title Shot.
Ja, jeder kriegt einen Title Shot. Gut, dann gab es Non-Tournament Action 4-Way Dance. Cole Redwick gegen Alec Price, gegen John Oliver, gegen Marcus Mathers. Alles 4 gute Leute. Ich fand das Match trotzdem relativ lame. Weil ich fand, es gab beim NGI letztes Jahr gab es einen absoluten Banger als Scramble. Da war ja drinne, hier, da waren es alle, Mike Bailey war da drinne, da war mal, wer war da noch drinne? Auf jeden Fall Janella, John Oliver, etc. Das war ein richtiger Banger. Das wiederum war halt einfach ein nettes, knapp 10-minütiges Gespotter. Ich fand's nicht berauschend. Fand das jemand besser? Dieter fand's super, oder?
Nee, es war da. Ich hab's auch, ehrlich gesagt, auch schon wieder vergessen. Es lief, das Schöne ist, es lief halt gut nebenbei flüssig weg. Es war kein mal ein Match dann ohne Deathmatch, aber es war, ja, Redrick hat's gewonnen und das war's dann auch. Also, die haben auch bei so Turnieren auch mal geile Scrambles, aber das war, ja, es waren, ja, das Four-Way war down wieder vergessen.
Sicher auch so. Du?
Würde ich zustimmen, war dann halt nett quasi als Zwischending zwischen den Deathmatches quasi, damit man halt nicht Turniermatch an Turniermatch oder die Runden aneinander hat, aber ja, gesehen und vergessen, also mehr braucht man auch nicht sagen.
Aber Sebastian gibt 10 von 10.
11 von 10. Nein, ich kann mich da nur anschließen. Es hat nicht wehgetan, es war nicht schlecht, aber es war halt unauffällig. Ja. Es war halt da, es ist nichts, woran du dich groß erinnerst, es war ganz solide, aber mehr halt auch nicht.
Unauffällig fand ich eigentlich auch das nächste Match, das war das Made in Japan Match. Natürlich haben die beiden Japaner gegeneinander angetreten, Yuki Ishikawa gegen Hideyoshi Kiyomitani. Ja, das war knapp 6 Minuten, es gab ein bisschen Lighttubes, es gab ein bisschen Stühle, ich fand es jetzt nicht so Burner. Ich glaube, es gab auch noch diese Boards mit diesen abgeschnittenen Büchsen und so, aber das fand ich relativ, aber es ist halt, die Second Round ist immer so ein bisschen so eine Sache. Wer möchte?
Ja.
Ja, hast du alles gesagt.
Ja. Würde ich auch mitgehen. Es ist ein bisschen schade, dass quasi die beiden Japaner, also nicht nur die beiden Japaner, sondern die kommen ja beide von Big Japan, dass die dann halt eher so ein kleineres Match, so ein Downer halt machen, aber ja, wie Morbo schon sagt, wahrscheinlich einfach auch ein bisschen dann halt ein bisschen kürzer treten, weil es halt die zweite Runde ist, damit man halt im Finale nochmal Vollgas geben kann oder könnte. Und von daher, ja. Man hat halt versucht, mir dann irgendwie am Kommentar noch zu verkaufen, dass es halt ein großes Ding ist, weil Kiyomitani ja der BJW Deathmatch Champion ist. Und dass Yuki jetzt quasi den Champion besiegt hat, aber ja.
Wieder.
Ja. Was sagtet ihr beide schon einfach alles dazu? Es war halt da, es war okay, aber nichts, was im Gedächtnis geblieben ist tatsächlich.
Sebastian sagt bestimmt geiles Match.
Nein, nicht, aber ich fand's schon ganz anständig. Die haben halt
der findet's wieder gut, das war mir ja klar.
Ja, natürlich. Gut, hab ich nicht gesagt. Aber sie haben halt in der Kürze noch ein paar coole Spots gezeigt und ja, es war aber deutlich das Schwächere der beiden Halbfinals.
Absolut, denn dann gab es John Ray Murdoch gegen Brent Kirk und es war der falsche Sieger. Brauchen wir nicht drüber nachdenken. Es fand ich wirklich krass, wie die Leute einfach echt geboot haben als Murdoch.
Ja, mega hat. Gut. Ich hab nicht geboot.
Ja, Contraptions of Deathmatch. Das gab es hier auch dieses Barbwire, also dieses draußen, dieses Holz mit dem Stacheldraht? Ja, klar, Brandon ja. Kirk hat ja den Spear reingehauen.
Genau.
Das ist ein geiles Ding auf jeden Fall. Man muss natürlich sagen, am Ende, die Geschichte war auch irgendwie, Brandon Kirk kickt halt wirklich aus allem irgendwann aus. Es gab ja dann auch, als sie durch diese Lighttubes-Konstruktion da geballert sind. Ich finde es immer sehr geil, wenn irgendwie so 5 Leute reinkommen und irgendwelche Konstruktionen aufbauen. Die Wrestler müssen sich dann mal so eine Ecke so ein bisschen rumschaben, damit sie Zeit überbrücken. Das wurde ja am nächsten Abend noch schlimmer im Cage-Match. Ja, war für mich das zweitbeste Match des Abends. Wie gesagt, mit dem falschen Sieger, aber es war halt leider zu erwarten, dass Murdoch gewinnt.
Na.
Ja.
Ja. Mach doch mal weiter, Dieter. Oder du.
Dieter, gerne.
Yo, ja, es war gut. Also war wieder ein sehr guter Auftritt von Brandon Kirk und hat, wie gesagt, der macht halt Spaß. Der war in dem Turnier MVP, mussten sie natürlich auch am nächsten Tag in der Show auch am Kommentar erwähnen. Und was ich auf jeden Fall gut fand, war, wie gesagt, das Showing von ihm. Ich mochte auch die Reaktion vom Publikum. Ja, John Ray Murdoch war zwar komplett offensichtlich, aber er ist auch nicht schlecht, aber ich hab da so mein, wie sagt man, ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, sagen wir mal so.
Die Sache ist doch auch, ist doch auch, warum, also John Ray Murdoch ist ja schon ein großer etablierter Name, ist ja vielleicht sogar der beste oder wenn nicht einer der besten Deathmatch-Wrestler in den USA. Braucht er diesen Sieg überhaupt? Vor allem, weil Im Endeffekt ist es egal, wo derjenige sowieso nur einen Spot im Cage of Survival kriegt und keine Regeln.
Da würde ich einhaken, eigentlich nicht, aber dann doch, weil er hat schon Sinn gemacht in den Cage of Survival, meines Erachtens,
wie sie
es gebookt haben. Aber prinzipiell bin ich da auch ganz klar bei dir. Man hätte ja einfach knallhart sagen müssen, on the fly, fuck, Kirk ist so scheiß over, der gewinnt das Ding auch gleich. Traut man sich? Da traut er sich nichts, der Lauderdale wieder.
Da traut er sich nichts, genau.
Sebastian, möchtest du noch was sagen?
Also ich fand das Match auch echt gut. War auch für mich das zweitbeste Match. Und ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Aber auf der einen Seite finde ich auch, gerade bei der Leistung, die Brandon Kirk über dieses Wochenende oder über diese Show gebracht hat, wäre es cool gewesen, ihm den Sieg zu geben. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, John Wayne Murdoch geht inzwischen schon so ein bisschen in die Richtung von auch, also noch nicht ganz, weil Tremont ist ja immer noch der erfolgreichste Turnier-Deathmatch-Wrestler. Aber das ist bei John Wayne Murdoch schon ein bisschen in die Richtung geht, so, ja, welche Sachen hat er denn noch nicht gewonnen? Und ich glaube schon, dass das auch in die Richtung gehen soll, so, ja, der soll irgendwann so quasi fast alles gewonnen haben. Da ihm das hier noch gefehlt hat, kann ich schon verstehen, warum man das macht. Also ich fand es auch deswegen auch keinen Booking-Fehler oder so. Ich hätte auch vielleicht gesagt, ja, Brandon Kirk wäre cool gewesen, aber an sich kann ich das nachvollziehen. Das
Problem ist jetzt, du müsstest jetzt diesen Hype um Kirk sofort mitnehmen. Der müsste eigentlich schon wieder in so einem Deathmatch sein. Nur das nächste Tournament ist halt erst Ende Dezember beim NGI. Aber da muss der jetzt eigentlich drinnen stehen und eigentlich müsste der auch dann gewinnen. Ansonsten ist es alles verpufft. Ja. Das wäre schade.
Sowieso alles im Moment ein bisschen blöd für Brandon Kirk, weil aktuell ist auch kein ICW No Holds Barred, ne?
Ist vorbei.
Und deswegen,
aber reden,
ja, deswegen, ja.
Reden wir doch jetzt über das wichtigste und beste Segment des ganzen Wochenendes. Denn dann kam Matt Tremont in den Ring. Und Matt Tremont hat gesagt, er hat die große Ehre, morgen, also in der Nacht war das, das war direkt nach der Show, in der Hall of Fame einen für ihn wichtigsten Wrestler aller Zeiten einzuführen, nämlich Abdullah the Butcher. Und der wurde dann auch rausgefahren.
Mit seinem scheiß Rollator da, ey.
Und dann sind alle Dämme gebrochen. Ich weiß nicht, ob ihr die Memes gesehen habt auf Twitter. Ich habe mich die ganze Woche bepisst vor Lachen und Sebastian auch. The Tremont hat dann sozusagen das Mic Abdullah Butcher gegeben. Erstmal geil, Abdullah Butcher, Tremont, you will never replace me. 5 Sekunden später, Tremont, I want you to replace me. Und dann gab es halt den absten Burmer, denn er hat dann gesagt, Matt Tremont, you are Black Abdullah the Butcher.
Ja.
So geil, ey.
Und seitdem kann ich nicht mehr anders denken, wenn ein Matchfilm rauskommt, sage ich, das ist der Black Abdullah the Butcher, ja.
Sebastian, ich will ja ein T-Shirt machen.
Ja. The Black Abdullah the Butcher. Wer es jetzt von den Hörern nicht weiß, Matt Tremont ist halt weiß und Abdullah Butcher ist halt schwarz. Und deswegen ist es halt sinnlos, was er gesagt hat, aber es ist einfach so unfassbar lustig. Ja.
Ich glaube ja, dass das sowas war, da hatte beides im Kopf, er hatte wahrscheinlich im Kopf, Matt Tremont ist the white Abdullah the Butcher und der hatte wahrscheinlich im Kopf, Abdullah the Butcher ist the black Matt Tremont und dann ist das dabei rausgekommen.
Aber es wurde auch nicht mehr, weil das Witzige ist, es hat auch niemand berichtigt. Nicht mal die Kommentatoren, niemand. Es stand dann einfach so im Raum. Okay.
Warum würdest ich du mehr Abdullah the Butcher berichtigen? Also ich nicht.
Nee, Matt Tremont dachte ich auch, ich sag dazu jetzt nichts mehr, wir lassen es jetzt einfach mal so stehen.
Der hat sich über jede Ehrung gefreut, ne? Und dann, der hat dann noch die Gabel von Abdullah gekriegt. Also ich hoffe, Matt Tremont ist auch geimpft gegen Hepatitis. Sonst gibt's die nächste Folge Darkseid. Es war schon irgendwie, ich weiß noch nicht, ob du jemanden wie Abdullah, der halt, klar, der ist eine Legende, aber der kann ja nicht mal mehr laufen, der ist in einem Rollator, wo irgendjemand den dann noch später schieben musste, weil das Ding nicht richtig funktioniert hat. Und der halt auch Schwierigkeiten damit hat, einfach zu sprechen. Musst du den da noch rauskommen lassen? Ich weiß nicht, ne? Also.
Ja, wobei, reden wir gleich. Lassen wir erstmal noch das Finale machen, weil dann können wir nämlich auf die Hall of Fame gleich auch eingehen. Aber, Main Event. Final Deathmatch, John Wayne Murdoch, Yuki Ishikawa. Und ich tue mich immer schwer mit diesem Finale vom Tournament of Survival, weil du hast halt immer diese scheiß Konstruktion rechts, wo die Leute erstmal hochklettern müssen. Dann kommen Leute in den Ring, die müssen alles aufbauen, die müssen da umstallen. Da wird auf irgendwas immer in Brand gesetzt und dann ist das Thema durch. Und vor allem, dann gibt es ja vor allem immer den Move durch diese Riesenkonstruktion und da gibt es aber auch immer den Kickout. Du lässt das Match nicht da enden ab diesen. Ich meine, das waren Stühle, zweimal Glas und dann wird noch alles angezündet und da gibt es dann Driver durch, aber trotzdem hat noch Ishikawa ausgekickt. Aber gut, Murdoch hat gewonnen, 8 Minuten. Es war halt nett. Es war nichts Besonderes, fand ich. Dieter.
Ja, sehe ich auch ähnlich. Es war nett, es war da. Vor allem, man muss ja auch sagen, man hat zwischen den Turniermatches, vor allem zwischen dem Halbfinale, Finale, du hast dieses Dream mit Abdullah-Segment gehabt. Und man hat auch dreimal Video-Vorschau auf das Cage of Survival-Match zwischen Effie und Mance Warner gemacht. Also an dem Tag bei der Show sowieso sehr viel Video-Rückblicke dieser Fehde. Und ja, also das hast du jetzt gemacht und dann kam das Match und ich war so, oh, das Pfeil ist ja gar nicht mehr so lange. Und dann ging das Match halt auch noch 8 Minuten. Murdoch hat dann im Endeffekt gewonnen, es war in Ordnung. Aber ist halt so, das Ding ist, es war gut. Es war dann auch natürlich bei dem Finale klar, dass er gewinnt. Vor allem als auch dann hieß, der Sieger vom Toss kommt ins in den Scramble, war es klar. Das passt. Hm. Aber wie gesagt, es gab an dem Abend bessere Matches.
Dieter.
Ich fand es tatsächlich sogar ein bisschen, also für ein Finale, fand ich es ein bisschen unterwältigend. Ja. Da hätte sicherlich mehr drin sein können und auch sollen, gerade für so ein Turnierfinale. Also, ich verstehe zwar, dass man, oder ich verstehe den Appeal, dass man sagt, wir packen Yuki Ishikawa ins Finale, aber dann wäre John Wayne Murdoch gegen Ben Kirk doch das coolere Finale gewesen. Klar, es macht natürlich, wie gesagt, Sinn, dass du Yuki Ishikawa dann als Gast, als einzigen Japaner dann noch im Finale hast. Du bist dann quasi in jeder Runde einer von den Japanern rausgeflogen. Ist halt fein, aber ja, ich fand es dann nicht so berauschend. Vielleicht sogar mit in der unteren Hälfte von den Turniermatches und
Was ist Beste noch?
Ich guck mich die da an, es gab bessere Matches. Ich finde aber auch nicht, dass es jetzt unterwältigend war, sondern es war so in der Mitte, fand ich. Ich finde es sogar persönlich gar nicht so schlecht, wenn diese Turnierfinals auch nicht so lange sind. Ich finde sowieso, dass das der Gesamtshow ganz gut getan hat, dass das alles nicht ausladend war und wie du schon aber schon am Anfang richtig gesagt hast, Morbo, diese Konstruktion, die man dann da immer auch hat und so, das ist sehr Special Taste. Ich finde das eigentlich ganz gut, aber wenn du dir auch teilweise die Bewertung bei Cage Match ansiehst, da ist halt von 0 Punkten bis 9 Punkten auch alles bei, so ungefähr, ja, weil es halt schon verständlich ist, dass das auch Leuten nicht so gefällt. Mir hat eigentlich ganz gut gefallen, aber klar, es gab definitiv bessere Matches.
Und dann schließen wir das ab. Bei Cage Match hat diese Show eine Rating von 7,25. Da werde ich mich anschließen. Finde 7 absolut gerechtfertigt. Die Show ging vielleicht netto 2,30, 2,35. Die war, wenn man halt die, weil du hattest halt wirklich, wie ihr schon gemeint hast, mit Dieter meintest, viele Pausen, viele Packages. Also die reelle Matchzeit war halt extrem groß. Konnte man super weggucken. Das war auf jeden Fall eine sehr lohnenswerte Show. Ich denke mal, sind wir uns alle einig, oder?
Ja.
Ja. War eine mehr als anständige, gute Show, ja.
Dieter auch?
Er ist kurz im Bad, hat er geschrieben, aber ich denke, er
Ach so, er ist kurz mal, das ist okay. Dann können wir mal ganz kurz machen, dann gab es nämlich die Deathmatch Hall of Fame. Und da möchte ich ganz besonders loben, dass der erste Nominee war Gary Water. Und wer Gary Water nicht kennt, Gary Water ist eine Legende in dem Business, weil er ist Kameramann. Seit 2000 filmt der Mann Deathmatches, aber der ist schon seit 1984 als Kameramann im Wrestling-Business tätig. Das ist der absolute Wahnsinn. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie viele Shows ich gesehen habe, die dieser Mann gefilmt hat. Und ich finde es halt toll, dass du bei solchen Hall of Fames mal so eine Person würdigst, so eine wichtige Person hinter den Kulissen. Fand ich fantastisch. Und ich glaube, der war auch der netteste Mann der Welt. Der hat halt so nett da geredet und hat eigentlich nur alle anderen Leute gehypt. Das fand ich sehr schön. Und hier übrigens sehr interessant, als Lawler, der hat ja die Laudatio gehalten für Gary Water. Dann hat er so erzählt, wen er alles schon so gefilmt hat. Da fiel halt auch dann Namen wie Ian Rotten und Drake Younger. Also das fand ich schon bemerkenswert. Und nicht ein mittelguter Podcaster aus Deutschland, würde jetzt Sebastian sagen. Aber das hat mich sehr gefreut, dass Gary Water
eigentlich. Ja, gut. Ja. Du bist aber heute sehr freundlich unterwegs.
Ja. Aber das war auf jeden Fall, habe ich mich sehr gefreut. Die Abdullah the Butcher-Einführung war einfach. Also der Text, die Laudatio von Tremont war richtig schön, hat mich sehr gefreut. Ja. Das, was danach kam, war einfach weird, weil Abdullah the Butcher kam mit zwei Frauen, die für ihn, glaube ich, zuständig sind. Die war ja, glaube ich, auch bei Dark Side of the Ring eine von den beiden.
Seine Pflegerin, ne?
Ja, und die haben das so ganz komisch gekapert und dann It's Butcher Time. Die
waren so Cheerleaderin quasi.
Ja, das war mega weird. Und man muss es auch einfach noch sagen, ja, er ist natürlich eine Legende, aber es gibt halt auch die andere Seite von ihm. Wie heißt der Wrestler, der damals dann rauskam, rausgeflogen ist oder wie nicht bei Tetis? Ich weiß das gar nicht mehr.
Hieß er Havoc oder sowas? Oder ne, Hannibal?
Ja, es war auf jeden Fall. Also es gibt auch die Seite. Ich meine, der Mann ist ja auch blank, der kann halt auch einfach seine Kosten nicht mehr bezahlen. Der wurde ja mehrmals auch vor Gericht gezerrt von eben diesem Wrestler wegen Hepatitis. Also, weiß nicht, ist eine schwierige Person. Und dann war halt noch Marcus Crane. Ich habe den gar nicht gesehen. Ich weiß, Sebastian hat den gesehen, aber die anderen beiden, mal habt ihr Marcus Crane-Matches gesehen?
Ja.
Ja, ein paar.
War er denn so gut?
Also, er war in Ordnung und ich hatte ja auch schon die Tage in einem Gespräch gesagt, ich habe ihn zu wenig gesehen, um es komplett zu verifizieren. Er war in Ordnung und er ging halt auch schon in diese Hybridrichtung, aber er war gleichzeitig auch irgendwie komisch.
Ja. Ja, stimme ich zu. Ich habe auch nicht so viel von ihm gesehen. Das, was ich gesehen habe, war schon anständig, aber ich rede nicht gern schlecht über Tode, aber ich fand den jetzt nie so, also so dem Hype entsprechend, so krass, sage ich jetzt mal, aber war schon ein gescheiter, ja, schon ein okayer Typ.
Und Sebastian?
Also ich fand, das war schon ein ganz guter, wie da gerade gesagt, Hybrid, ganz guter, auch dynamischer Deathmatch-Wrestler. Er hat ja bei Cage-Match eine Wertung von 7,93. Das könnte vielleicht ein bisschen zu hoch sein, aber hättest du mich jetzt so spontan gesagt, ich würde sagen, irgendwas im hohen 6er, 7er Bereich hätte ich da wahrscheinlich auch gesagt. Also der war schon ein fähiger Mann in dem Genre.
Und dann reden wir ganz kurz, ich und Sebastian, über JCW. After Hours, da sage ich nicht nein. JCW ist eine Herzensangelegenheit mittlerweile von mir und Sebastian. Mein Favoritenmatch war auf jeden Fall der Opener. Das war nämlich Marcus Mathers gegen den Black Abdullah the Butcher, gegen Matt Tremont. Das war ziemlich cool, weil die haben halt wirklich dann so ein Schüler gegen Lehrer-Match gemacht. Blutig. Also Marcus Mathers hat gesuppt. Das war eher ein hardcoreiges Match. Das hat mir richtig gut gefallen, auf jeden Fall. Und das andere Match, was halt eigentlich als Money-Match aufgebaut war, was aber halt nicht unbedingt ein Money-Match war, das war halt zum wahrscheinlich 100. Mal geführt. John Oliver gegen Griffin McCoy. Ein Dog-Collar-Match. Das Match ging 20 Minuten. Es war per se nicht unbedingt schlecht. Es war halt ein sehr blutiger, sehr langsames, blutiges, brawliges Match. Hätte ich 20 Minuten gebraucht? Nein. Und der Rest war halt einfach nett. Du hattest Matt Malkowski gegen Jay Lyon. Das war ein solides 6-Minuten-Match. Du hattest im Main-Event halt Casey Katal gegen Broski Jimmy in einem soliden Hardcore-Match. Und du hattest halt einen soliden Four-Way. Brandon Toon, Charlie Tiger, Jay Lucas und The Mecca. Ich fand's okay, ich hab's nicht bereut. Es waren 85 Minuten solide Unterhaltung. JCW geht eigentlich immer.
Ja, ich finde 6,25 bei Cage Match fasst die Show auch ganz gut zusammen. Das war halt wirklich, was man sich leicht angucken konnte. Ich muss sagen, John Oliver gegen Griffin McCoy, das Match, das, was die beiden beim Jersey J-Cup hatten, das fand ich tatsächlich schwächer. Also das war hier schon ein Schritt nach vorne. Das war schon ganz anständig, aber es hätte halt nicht so lang sein müssen. Und langsam kann ich Griffin McCoy gegen John Oliver auch nicht mehr sehen. Aber ja, war absolut anständige Show für das, was es war.
Und jetzt ist es soweit. Jetzt reden wir nämlich, jetzt kommen wir zum Money. Jetzt kommen wir zum Meat, ja. Jetzt wird's nämlich sehr mal. Jetzt reden wir über eine sehr, sehr kontroverse Show. Wir reden über WCW. Ich meine GCW Cage of Survival 3. Und die fing an, schon gleich mit dem Match, was mich persönlich am meisten interessiert hat, weil das war das, was meines Erachtens GCW in der letzten Zeit etwas abgehoben hat, was mich immer mal abgeholt hat, und das ist einfach diese Effie gegen Mance Warner-Fehde. Die ging sehr lang. Vielleicht ist die jetzt vorbei. Man weiß es nicht. Ich denke schon. Ich hoffe es. Aber man hat ja alles drauf gearbeitet auf dieses Match. Das Cage of Survivor Match. Effie gegen Mance Warner. Und ich weiß auf jeden Fall, wie Sebastian das Match gut fand. Ich weiß, wie Sebastian das Match fand. Und ich habe auch schon gehört, wie Drew ungefähr das Match fand. Ich fange aber mal an mit Dieter. Weil Dieter, das ist mir jetzt. Dieter, wie fandest du dieses Match?
Ich fand's richtig gut.
Jawoll! Ja, das sehe ich mich genauso.
Ich fand's richtig gut. Ich hatte da richtig Spaß mit. Jetzt werde ich auch wieder wach. Ich hatte da Spaß mit. Ja, so 10er-Wertung verstehe ich jetzt nicht. Aber es war gut, es war vielleicht 2-3 Minuten zu lang, aber ich fand, wie sie es aufgebaut haben, der Fehde gerechtfertigt gut. Dann, das Finish war natürlich krass. Wo ich lachen muss, das hatte ich dann Marcel geschrieben, weil der guckt halt keine Deathmatches. Aber ich hatte ihm geschrieben, ich gucke und ich war so, ey, ich finde ja immer schon dieses bei 1 auskicken nach einem Finisher in einem normalen Match, weil brauche ich nicht und das muss halt passen. Aber hier war ich ja noch mehr so dieses Mance Warner verpasst Effie einen Spear durch die Glasscheibe und Effie kickt bei 1 aus. Und ich saß hier, ich habe einfach nur gelacht.
Ich will da kurz einhaken, denn bevor die anderen beiden kommen und das Ganze runtermachen, möchte ich auch sagen, das war ein fantastisches. Ich fand es großartig. Für mich ist das Match of the Night und für mich ist auch das beste Match des Wochenendes, ganz klar. Weil ich finde, für mich haben sie abgeliefert. Wie gesagt, das war wirklich brutal. Es wurden eingesetzt Stühle, Lighttubes. Es gab diesen richtig geilen Spear von Effie gegen Warner durch die Wand durch auf dieses Barbwire-Board. Da bin ich komplett ausgemacht.
Das war fantastisch.
Das war fantastisch. Natürlich muss man sagen, den Spot, den du gerade angesprochen hast, der hat halt natürlich doof gedauert, weil da mussten wieder Leute reinkommen, mussten es aufbauen, mussten es noch anzünden. Das ist dann immer so ein bisschen awkward. Aber das war auch ein geiles Ding. Und am Ende hat Effie gewonnen. Ich fand, das war eine richtig geile, brutale Schlacht. Ich fand es fantastisch. Thumbs up für dieses Match. Es hat ein 8,52 Rating im Cage-Match aktuell. Da gehe ich mit. Für mich Match of the Night. Und jetzt kommen die Boom-Männer. Bitte, Drew.
Ja, ich fand irgendwie fand ich es auch hier ein bisschen unterwältigend. Also, erstmal die Fehde finde ich super. Das war auch irgendwie so die Fehde, die mich so ein bisschen, ich war ja auch irgendwie auf so einem Low von GCW. Das war aber so ein bisschen das, was mich wieder reingebracht hat, weil ich da schon sehr interessiert war. Man hat ja dann auch bei der Show vorher halt, natürlich aus logistischen Gründen, aber man hat ja ständig halt das, die Videos gesehen, was die Fehde nochmal zusammenfasst. Auch das Segment, wo sie da quasi im Interview waren, wo sie da an diesem Hocker da halt standen und gegeneinander gesprochen haben, das fand ich auch echt gut. Also das war ja dann außerhalb der Show, es war dann extra ja für das Hype-Video quasi produziert worden. Das war gut, ich war richtig drin, ich hatte Bock. Und man hat die Intensität zwar auch irgendwie gespürt, aber ich war irgendwie in dem Match nicht drin irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung, das war dann irgendwie. Also da fand ich das I Quit Match an für sich, das fand ich besser. Das war das beim Spring Break, glaube ich.
Genau.
Und irgendwie hat es mich so ein bisschen kalt gelassen. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie, ich war auch irgendwie dann nicht so drin, dann fand ich es irgendwie nicht so pralle, leider.
Sebastian.
Kommst du auf, dass ich das runtermache? Ich habe dem Match 8 Punkte gegeben.
So.
Also, ja, ich fand es zwar ein bisschen lang, aber abgesehen davon hatte es eine gute Intensität. Ich kann halt so diese 9- und 10er-Wertung nicht verstehen. Aber es war ein gutes Match und man muss ja auch sagen, auch wenn ich es ein bisschen lang fand und gerade auch immer so lange Opener eigentlich ein bisschen schwierig finde, das Match hatte ja jeden Grund, so lang zu sein. Also das hat ja zumindest die Relevanz, um lang zu gehen. Deswegen, das war für mich ganz klar das beste Match der Show. Für mich, glaube ich, auch das zweitbeste Match vom Wochenende. Das fand ich auch gut. Auf jeden Fall.
Das war übrigens letzte Woche das Cage-Match-Rating, das höchste Match der Woche. Wer das nicht weiß, ja, das war das Höchste. Hat anscheinend AEW mal nicht so gegurkt, nicht so abgeliefert, ja. War nicht für die Sickos.
Nicht für die Sickos. Das Match war für die Sickos.
Ein Match, was auch für die Sickos war, was mir besser gefallen hat, war das nächste Match. Das war Megan Bain gegen Mike Bailey. Ich muss sagen, ich bin nicht der größte Megan Bain-Fan. Ich finde sie jetzt nicht so berauschend. Das Match wiederum fand ich aber schon echt gut. Also die haben sich wirklich beide richtig gut gegeben. auch ordentlich weggestifft. Und ich meine, Megan Bain, sie ist einfach dieses, sie ist natürlich dieses Powerhouse, was sie darstellt. Und da muss der Mike Bailey halt gegen ankommen. Der hat das auch ganz clever dann gemacht mit Strikings. Mir hat das Match sehr gut gefallen. Fangen wir mal an mit Drew.
Da würde ich zustimmen. Ich fand das auch echt gut. Ich bin, glaube ich, ein bisschen higher auf Megan Bain als du. Ich finde die eigentlich ganz gut. Ich finde auch den, ich sag mal, Run, den sie bei GCW hat, seit sie halt aus Japan wieder ist, finde ich eigentlich auch ganz cool. Da hatte sie ja auch das Match gegen Jimmy Lloyd letztens. Ich glaube, das war die Show, die Sebastian und ich besprochen hatten. Genau. Wo Matt Cardona noch gesagt hat, so, ja, komm hier, Jimmy Lloyds Gegner ist nicht da, jetzt kriege ich sie ein Old-Fashioned Squash-Match. Ja. Und dann kam halt Megan Bain, die dann halt Broski Jimmy Lloyd weggewämst hat.
Storm Local Jobber, hat er gesagt.
Ja, genau, Local Jobber. Und dann kam halt Megan Bain und, also diese Rolle, klar, die ist so ein bisschen dominant, die fetzt halt alles irgendwie weg. Aber das hat irgendwie gepasst und ich finde auch, fand auch das Ding gegen Mike Bailey. Ja, klar, es ist halt fucking Mike Bailey und gegen Mike Bailey ein schlechtes Match zu haben, ist halt schwierig, ne? Aber ich fand das stimmig, ich finde das hat irgendwie ganz gut gepasst und ich hatte da auch echt Spaß mit.
Wieder.
Ich hatte da auch mega Spaß mit, das war richtig gut. Die haben sich, wie du sagtest, schön weggestifft. Es gab auch ein, zwei Dollar Aktionen mit, wo Bailey dann zum Beispiel Megan Baines Arme von draußen im Apron so auf den Apron hat krachen lassen mit so Arm Directs, das war doll und allgemein, wie die sich da weggestifft haben, so, ne, Spears, Kicks und alles mögliche und dass Megan Bain gewonnen hat, fand ich echt cool. Hat mir gefallen und was mir bei Bailey gefällt, ist, dass er mittlerweile je nach Gegner auch immer ein bisschen heelischer und noch härter agiert und das bringt auf jeden Fall nochmal mehr Würze bei Mike Bailey rein.
Und Sebastian.
Ich finde auch hier, dem Match hätte vielleicht gut getan, wenn es 2-3 Menüchen weniger gehabt hätte. Fand's nicht ganz so gut, wie zum Beispiel auch die Wertung bei K-Church ist. Fand's aber auch absolut anständig, war auch klar das zweitbeste Match. Muss ehrlich sagen, schon mal ein bisschen zu foreshadowen, bis zu dem Zeitpunkt war das kein schlechter Start für die Show. Aber danach ist die für mich die Klippe runtergefallen. Und ich werde gleich erläutern, warum.
Ja, wir machen erstmal, ich glaube, da sind wir uns alle einig, wir machen jetzt erstmal eine kurze Zusammenfassung. Denn die nächsten zwei Matches waren vollkommen Latten. Es gab ein Hardcore-Tag-Match, Garbage Daddies gegen Kamitani und Ishikawa. Shuma war nicht mehr da, also mussten die anderen beiden Japaner noch was machen. Das war relativ uninteressant. Das war einfach nur, was man sagen kann, dass Cole Redrick musste durch ein Barbwire-Board, weil Cole Redrick nimmt doch gerne mal Hardcore-Bumps. Das Match war ein total langweiliges Star-Tag-Match. Und danach gab es Big Fucking Joe gegen den Black Abdullah the Butcher, natürlich gegen Matt Tremont, wo halt, wie gesagt, da war dieses dämliche Big Joe, wo er die ganze Zeit mit seiner Winde und mit dem Penis und ach, das war alles so doof. Und das Match war auch völlig latten, das hat keinen interessiert. Sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, oder?
Ja, das geht nicht.
Das war jetzt beides nicht schlimm, aber es war halt da.
Und jetzt kommen wir zum Gauntlet-Match. Und dieses Gauntlet-Match, da habe ich mir was überlegt, das machen wir in Etappen. Weil da lohnt es sich mal in Etappen, weil da habe ich nämlich immer mal was vorbereitet. Oder eine Idee, wie man es machen könnte. Sehr gut. Wir reden erstmal von Murdoch bis Charles Mason. Also wir reden die ersten 7, können wir erstmal so durchgehen. Da kann ich sagen, die Story hat ja Sinn gemacht mit Kirk, denn hier kam Matt Casey, also erstmal kam John Van Murdoch raus. Der hat ja die Nacht davor gewonnen. Dann kam Casey Cartel raus, das fand ich eigentlich ganz witzig, sie wollte praktisch jetzt kommen, kam die andere Seite der Kirks, die wollte gegen John Murdoch gewinnen. 4 Minuten, kurz und schmerzlos, war nett. Dann kam One Count Manders, das war mit Sicherheit wahrscheinlich die beste ganze Episode in diesem Gauntlet, weil das Match war wirklich cool, da habe ich mich wirklich gefreut, dachte, geil, Manders kommt raus, die hatten knapp 12 Minuten, ein richtig cooles Match. Nee, es war nicht 11 Minuten. Ach so, jetzt sehe ich erst, das ist die Komplettzeit.
Ja, das waren 7 Minuten.
Das waren 7 Minuten, Entschuldigung. Das war richtig Hard-Hitting. Und da haben wir auch wieder gesehen, Murdoch muss nicht unbedingt Deathmatches machen. Er kann auch einfach ein richtig harter Brawler sein. Das war ganz klar die beste Episode in dem ganzen Match. Dann kam Microman raus. Habe ich gesagt, okay, ich find's lustig, man lockert's ein bisschen auf, weil dieses fucking Gauntlet wird einfach auch lang gehen, was es ja auch ging. Finde ich okay, wenn man jetzt hier mit Microman agiert. Microman hat dann John Murdoch auch eliminiert. Crowd gibt Apeshit. Ist okay, man kann ja mal kurz meines Erachtens die Crowd runterbringen. Dann kam fucking Shane Mercer. Shane Mercer ist halt Shane Mercer. Der hat dann Microman besiegt. Und dann kam Charles Mason. Und als die Musik kam, dachte ich, das kann jetzt nicht sein. Nee,
da kam erst Jordan Oliver.
Ah, oh, Entschuldigung, Jordan Oliver, du hast vollkommen recht. Es gab Jordan Oliver gegen Shane Mercer. Ja, war okay. War vielleicht so die zweitbeste Episode in dem Match, weil es war nicht schlecht, das Match der beiden. Weil es der Powerhouse ging mehr so Flippy-Guy. John Oliver hat dann besiegt Shane Mercer und dann kam Chase Mason raus. Da habe ich mir erst gedacht, boah, ernsthaft. Ich meine, Chase Mason, ich glaube, keiner von uns mag Chase Mason, oder? Mag
nee, jemand? Fuck Chase Mason.
Ich muss aber im Indie-Wrestling mag Chase Mason.
Ich muss aber sagen, ich fand, das hier, es ging. Ich fand Chase Mason, John Oliver nicht so schlecht. Das war für mich...
Aber weil es noch schlimmer kam, deswegen.
Auch das, aber ich fand es halt von dem... blutig-brawligen, weil ja, John Oliver hat ja geblutet, das Blut hat sich dann Charles Mason ins Gesicht gerieben, etc. Und das war halt okay. So, jetzt machen wir erstmal einen Stopp, jetzt sage ich erst, man kann erstmal die anderen was sagen. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit Dieter.
Ja, ja, ich fand bis zu dem Punkt, fand ich es gar nicht schlecht, dass Mason da auch dann zu dem Punkt den letzten Pin holt, fand ich in so einem Gauntlet auch passend und war ja auch die Story, dass, wobei, da kommen wir gleich drauf zu mit Janella wahrscheinlich. Und auf jeden Fall, es gab gute Momente, genau. Das zwischen Mendes und Murdoch war das Beste. Ja, Microman, ich brauche es nicht, es ist witzig, okay. Ja, Charles Mason, das Ding ist, was ich verwundert war, es gab Leute, die wirklich für ihn auch gechantet haben. Und, aber mich wird er nicht abholen, mich wird er nie abholen und holt er jetzt auch noch nicht ab und das, ja. Aber es passte und, ja, weiter gerne von den anderen.
Du, komm.
Ja, also ich würde auch zustimmen, bis dahin war es eigentlich in Ordnung. Es gab jetzt halt, ne, also alles bis dahin war halt vernünftig, ich sag mal, normale Matches, ne, halt. Anfang mit John Wayne Murdoch und Casey, dann würde auch zustimmen, hier John Wayne Murdoch und Mann, das war cool. Ja, Microman ist ein Witz. Ich find's noch okay, aber ich.
Microman ist ein Witz.
Nein, sowas natürlich nicht gemeint, aber es ist halt, es ist witzig so, sagen wir so, der Act. Ja. Das ist halt witzig. Ja. aber ich sehe mich schon, dass es mir in naher Zukunft wahrscheinlich auch mich dann irgendwann nerven wird. Und ja, der Rest war halt dann halt okay, auch Charles Mason war nicht ganz so schlimm, stand da. Und dann haben wir ja auch zuerst gedacht, dass er halt das Gauntlet quasi gewinnt.
Sebastian noch?
Also ich muss hier mal sagen, nee, ich kann keine über 10 Minuten Charles Mason ertragen. Vor allen Dingen nicht, wenn da solche Leute wie Manders auch mit drin sind und dann kriegt der so einen prominenten Spot. Also das war das, wo ich hier schon saß und dachte, boah. Davor, ja, ich fand das mit Manders und Murdoch, das war cool. Auch das am Anfang mit Casey Catale und so. Aber auch Microman muss ich nicht mehr unbedingt sehen. Und es hatte ein paar coole Momente, aber spätestens bei Mason, als der dann quasi prominenter im Match war, oder als er dann da längere Zeit drin war, da saß ich mir schon und dachte so, boah, nee.
So, und dann kam die Musik von Joey Janela. Dann kam Matt Cardona. Hat gesagt, Joey, ich hab dir die Chance gegeben, du hättest jetzt hier ankommen. Ach so, wir haben ja ganz vergessen, wir müssen natürlich erwähnen, dass es ja ein Segment gab vor der Show. Ja? Dieses tolle Segment, wo zwei maskierte Männer, oder Frauen, wir wissen es nicht, genderless, wir wissen es nicht, zwei maskierte Personen zum Hotelzimmer von Joey Janela gingen, klingeln, der guckt durchs Schlüsselloch und denkt sich, ah, kann ja nichts Schlimmes sein, macht die Tür auf, wird verprügelt. So. Und das hieß es, er wurde sofort in das Krankenhaus gebracht. So. Die Zeit läuft runter und Cardona hat gesagt, ja, Joey, wenn du jetzt hier nicht rauskommst, dann ist Charles Mason GCW World Heavyweight Champion. So, jetzt machen wir erstmal das, was nicht passiert ist. Und dann fangen wir an bei Drew. Drew, wenn jetzt Joey Janela rausgekommen wären, wir hätten ein absolutes Textbook Sports Entertainment, Joey macht alle platt, besiegt Charles Mason, ist der Champion. Wärst du dann zufrieden nach Hause gegangen?
Ja.
Punkt. Dieter?
Ja.
Und auch Sebastian?
Ich denke ja.
Ich denke auch, damit wären wir doch alle zufrieden gewesen.
Ja, dann wäre fein gewesen.
Aber das wollte uns nicht gegönnt sein. Denn dann kam Nick Cage raus mit Dewey Donovan. Wo ich mir schon dachte, ach, Brett, komm, okay. dann dachte ich, okay, man könnte jetzt sagen, Nick Cage haut alle um und dann kommt Janela und wird Champion. Nein, Nick Cage ritzt den Kopf auf von Giles Mason, der lacht noch und ist GCW Heavyweight Champion. Machen wir wieder Pause. Was dachte Sebastian zu diesem Zeitpunkt?
Sag, was ist das hier?
Was dachte Drew?
Ich dachte auch, also warum? Warum Nick Cage? Was passiert hier?
Und was dachte sich Dieter?
Ich hab gelacht und war so, ja, bis jetzt ist nicht so schlimm, wie alle tun. Noch ist okay. Ich so, es war jetzt nichts, was mich bis zu dem Zeitpunkt von GCW krass überrascht hat. Bin ich ehrlich.
Das ist nämlich der Punkt. Ich hätte jetzt mir nämlich auch gedacht, okay, Nick Cage ist Trick 17 mit S. Ist bescheuert, aber ich würde es noch irgendwo verstehen. Es ist bescheuert, es wäre doof, aber ich würde es noch halbwegs akzeptieren können. Dann wiederum hat Matt Cardona sich im Mikro gesagt, nein, so machen wir das hier nicht. Ja, also, ey, Crowd ist erstmal komplett apeshit gegangen. Denen war wahrscheinlich Janela scheißegal. Ist weg. Ja. Pech. So. Cardona nimmt sich das Mic und sagt, so geht hier gar nicht, ich bin der Manager. Du wirst jetzt hier antreten gegen Broski Jimmy. Dann gab es Broski Jimmy in Nick Cage und mit Rumgecheate und Ablenkung konnte Broski Jimmy den Titel gewinnen. Broski Jimmy war neuer GCW Heavyweight Champion. Wieder die Frage. Dieter, was dachtest du jetzt?
Hallo TNA, WWE, WCW, alles, gib ihm.
Sebastian, was dachtest du?
Seit wann bookt Vince Russo GCW?
Und Drew dachte bestimmt.
Ja, ich habe einfach nur gelacht. Ich dachte so, was ist das jetzt? Also jetzt geht's los, ja. Also es war schon echt so. Ja.
Und da halte ich dagegen. Denn ich sage, Broski Jimmy wäre zu dem Zeitpunkt die beste Variante gewesen, den Titel zu gewinnen. Weil das hätte sogar Sinn gemacht. Sein Mentor ist der Deathmatch King. Und er hat gesagt, er will Broski Jimmy auf die höchste Ebene bringen. Deswegen hätte Broski Jimmy ohne Probleme den Titel erstmal haben können. Das hätte auch von der Storyline vollkommen Sinn gemacht. Finde ich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Also, wenn es so geendet hätte und das einfach, also wenn das Jimmy Lloyd hätte gewonnen, es gäbe die Celebration und schwarzer Bildschirm wäre vorbei, hätte ich auch noch gesagt, fein. Ja. Das wäre cool, weil Jimmy ist ja auch irgendwie ein GCW Original, ist so ein bisschen auch das Markenzeichen, das Maskottchen von GCW, zumindest so zu der Zeit, als dieser Hype so angefangen hat. Und ist ja auch noch nie GCW World Champion gewesen. Und gerade mit einem Sneaky Heel Cardona als GM hätte es noch gepasst, wenn es so geendet hätte. Dann wäre noch okay gewesen.
Ja. Sebastian, was sagst du dazu?
Also ich hätte es auch an dem Punkt schon nicht gut gefunden, weil ich generell kein Freund von diesem bin. Ja, und dann geht's doch noch mal weiter und dann kommt der JRM raus und dann gibt's da noch mal... Das ist mir alles schon viel zu Mainstream, viel zu WCW ja, und so.
Aber ich finde es...
Aber es hätte zumindest noch irgendeinen Sinn ergeben.
Ja.
Das muss man halt sagen.
Es passt irgendwie, weil Cardona ist ja im Prinzip auch mit diesem GM-Dings, er ist ja eine Parodie auf Sports Entertainment eigentlich.
Genau.
Mit dem, was er da macht halt. Er parodiert ja ganz bewusst das Sports Entertainment, weil er ja quasi daraus ist jetzt, quasi, sag ich mal, in Anführungszeichen. Und deswegen hätte es irgendwie, klar, wäre es bescheuert, aber es passt halt irgendwie zu dieser Storyline, zu diesem Act halt, zu diesem Charakter halt.
Und, aber das, was dann kam, war eine Parodie auf die Parodie. Auf.
Ja.
Denn jetzt werde ich keinen Stopp mehr machen, weil jetzt war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt wird's bescheuert. Denn dann kam fucking Joey Janela doch noch raus, wo man sich denkt, er hätte doch gleich rauskommen können.
Ja.
Nein, er kommt jetzt erst raus. Genau, es gibt überhaupt keinen Sinn, er kommt reingehumpelt, kann dann trotzdem, allen trotzdem seinen Schmerzen, Broski Jimmy besiegen und ist neuer Heavyweight Champion. Crowd geht komplett apeshit. Das hat jetzt vielleicht, sagen wir mal, 10 Sekunden gedauert, kommt die Musik von Cole Redrick. Zur Erklärung, Cole Redrick hat so einen Ring um den Hals, er hat irgendwann mal ein Match gewonnen und darf sich irgendein Match irgendwann booken. Ja, er macht es natürlich sofort hier. Kommt rein, geht in den Ring und kriegt ein Spear von Steph DeLander. Joey Janela denkt sich, naja, da muss ich nicht gegen den kämpfen, dann ist das Thema ja durch. Und dann kommt aus dem Nichts Mance Warner, denn wir wissen, Mance Warner hat ja Ende letzten Jahres den Rumble gewonnen, hatte noch einen Titelshot offen, hatte eigentlich schon die Titelshirt gecashed beim Spring Break. Das hat aber Effie sozusagen weggemacht. Kommt hier rein, besiegt Joey Janela nach 9 Sekunden. Absoluter Bullshit. Swerve um Swerve, Turn um Turn. wenn Leute sagen, ist AEW wie WCW 2000, dann haben sie diese Show nicht gesehen. Oder sie haben anscheinend diese Show gesehen, weil sie finden es auf jeden Fall ganz toll. Das war halt irgendwann einfach nur noch völlig besoffen. Und das war, glaube ich, es war einfach traurig. Und vor allem kann man ganz klar sagen, ich finde, mit dem Finish ist die Türen sind jetzt offen für Sports Entertainment. Ich glaube, Lola, der hat auch getwittert, so, GCW ist jetzt in der Sports Entertainment Area angekommen. Das haben sie sich auch ganz klar bewiesen. Das war absoluter Crap. Sebastian.
Ich glaube, ich habe mich lange nicht mehr so aufgeregt beim Wrestling wie hier. Du hast ja mitbekommen, Morbo, ich habe ja dann nochmal Sprachnachrichten geschickt. Mich hat das überhaupt nicht abgeholt. Und vor allen Dingen, wenn man sich dann, ich finde auch, was ich auch zum Beispiel total bescheuert finde, ich meine, ja, Warner hatte diesen uralten Title-Shot noch, der eigentlich schon weg war, wie du es erzählt hast, aber das wird dann wieder aufgelöst mit Effie oder so. Aber zu Beginn der Show verliert Mance Warner ein Match, verliert Mance Warner eine Fehde, um dann am Ende der große GCW-Champion zu sein? Weiß ich nicht.
Naja.
Ich finde, das ist wahrscheinlich auch das Kleinste, was man bemängeln kann. Aber einfach in dem Kontext mit diesen ganzen anderen Sachen, weil du das gerade schon gesagt hast, Bob, die Joey Janela-Sache, ergab null Sinn. Warum kommt der nicht sofort raus? Es war einfach irgendwann nur noch, also ich fand es irgendwann echt nur noch schwer ertragbar.
Dieter, bitte, du wolltest was sagen.
Ja, ich muss sagen, dass er die Fehde verloren hat und jetzt doch Champion ist. Na, er hat ja so diesen Do-or-Die-Rumble-Shot und hier, jetzt habe ich einen Farbfang, genau. Bei Straight Wrestling nennen das Flosch und Strigger immer nach oben verlieren. Und das, und dazu muss ich auch sagen, Janela ist jetzt quasi der Staatsfeind Nummer 1 und Mance Warner hängt jetzt quasi mit der Deathmatch-Reality rum und er ist jetzt quasi der Corporate, oder nicht der Corporate-Champion, sondern der Champion vom General Manager, wenn du so willst.
Und das Beste fürs Business.
Genau. Das Ding ist aber, kann ich auch mal mit meiner Meinung einsteigen. Ich habe das Schlimmste erwartet nach den ganzen Internetsachen, auch im Cage-Match-Discord, wo dann auch so gagmäßig irgendwelche komischen Namen standen, die in diesem Gauntlet gewesen sein sollen, die gar nicht drin waren. Und ich habe wirklich das Schlimmste erwartet. Was ich sagen kann, ja, es war crap, es war zu viel, es war zu doll. Ich habe aber irgendwann einfach nur gelacht. Und ich muss auch sagen, was mich besonders gestört hat, war, du hast diesen Sachen mit Mance Warner, mit Janela da am Ende, du hast denen zu wenig Zeit gegeben. Dadurch, dass das alles hingerotzt war, wirkte es auch wirklich so überfallartig und es konnte gar nicht richtig wirken für mein Verständnis. Hättest du das ein bisschen, hättest du das Match an sich ein bisschen gekürzt und hättest du die Sachen so gemacht, hätte ich gesagt, ja, immer noch Quatsch, aber du erzielst eine gewisse Wirkung. Und so war ich aber irgendwann, ja, ich habe halt gelacht, war aber auch so, ja, es ist jetzt nicht mein Favorite-Ding, wie du es gemacht hast. Aber es hätte auch deutlich schlimmer sein können. Ich sehe aber auch, dass ich mit diesem Match, mit dieser Fehde und jetzt mit dem neuen Champion bei GCW hat safe eine neue Zeit eingefangen. Müssen wir uns nicht drüber unterhalten.
Also, wenn du Jurassic Park, den Film, bei Minute 36, 42 Sekunden anmachst, dann hörst du Jeff Goldblum sagen, was dieses Match ist. Nämlich ein Riesenhaufen Scheiße. Und, wenn du diese Stücke gesondert nimmst halt, ne, also so einzeln nimmst, und du würdest einfach zum Beispiel hören, Nick Gage gewinnt am Ende das Gauntlet, ist okay. Wenn du mir sagen würdest, das Finish wäre gewesen, Broski Jimmy Lloyd gewinnt am Ende durch ein bisschen Shenanigans das Gauntlet und gewinnt in das Champion, sag ich okay. Wenn du mir gesagt hättest, Joe Janela wurde besiegt und am Ende kam er einfach raus und hätte gewonnen dann das Gauntlet, hätte gesagt, ist okay. Hättest du mir gesagt, dass Gauntlet hätte ganz normal geendet und Mance Warner wäre dann reingekommen und hätte seinen Shot eingelöst, hätte ich gesagt, ist okay, klingt sogar gut. Aber alles zusammen in diesem Kosmos dahin geklatscht, wie Lida schon sagt, innerhalb von
10 Minuten.
10 Minuten oder sowas halt. Ohne dass du irgendwas davon wirken lassen kannst. Es ist eine Katastrophe. Also, ich habe mich auch selten über eine Show so aufgeregt beim Gucken. Also, ich weiß nicht, wann das letzte Mal gewesen ist. Wahrscheinlich, als ich noch WWE geguckt habe oder so. Aber das war einfach furchtbar. Wirklich. Also, wie das gebuckt war, wie gesagt, wenn man die einzelnen Parts genommen hätte, wäre das noch okay. Aber alles aneinander gerotzt. Oh, nee. Also, nee, wirklich nicht. Also, wenn die Leute schon sagen, das Koks, was Tony Khan da abballert, ist hart, ne? Da will ich gar nicht wissen, was für ein Stoff Brad Lauderdale backstage sich reinballert. Also, ne, fickende Hölle, Alter, nee. Also, Entschuldigung, aber das war einfach von allem zu viel.
Definitiv. Und ein kleiner Ausblick werde ich übrigens geben, wie lost GCW schon wieder ist. Jetzt gibt's am nächsten Samstag, gibt es Joey Janela gegen Mance Warner um den Titel. Aber am Tag davor hat GCW auch eine Show. Und da gibt es Mance Warner um den Titel gegen Jordan Oliver, der hier in diesem fucking Match verloren hat. Warum?
Ja. Fragt mich nicht. Ja.
Also. Und wir machen noch.
Ja, ganz, ganz kurz noch. Also, wenn das jetzt der Weg ist oder die Ausrichtung ist, die GCW halt jetzt eingeht und das wird jetzt so ein bisschen auf diese Spots, dann weiß ich nicht, ob ich davon nochmal eine Show gucken werde in der nächsten Zeit. Das sage ich ganz klar. Also, same. Da habe ich gar kein. Also, das Besondere war ja immer GCW, sie waren halt. Sie hatten immer so ein bisschen diesen ECW-Flair, so das, was Sebastian immer sehr gerne sagt, to Indie for, to be Mainstream, to Mainstream to be Indie. Die sind halt dieses Zwischending so ein bisschen halt. Die haben einen Misch von allem, aber wenn der Pegel jetzt ein bisschen mehr ausschlägt in die eine Richtung, da habe ich keinen Bock drauf. Da kann ich mir andere Sachen für angucken, da brauche ich kein GCW für gucken und da will ich auch kein GCW für gucken für sowas. Und dann hat sich das erstmal für mich ganz klar erledigt. Das sage ich, wie es ist.
Ist du das auch so, Dieter?
Also, die Logiklücken mit, wir machen jetzt 600 Title-Shots, finde ich absoluter Quatsch, aber das ist halt GCW. Ich habe gezählt, die haben von nächste Woche Freitag bis zum 2. November haben die 21 Shows. Ob die besoffen sind, Alter?
Also, ich kann schon mal sagen, es gibt immer noch GCW-Shows, die ich gucken werde. Das sind halt vor allem die Deathmatch-Tournaments. Also, das NGI gucke ich mir dicke an Ende des Jahres.
Natürlich.
Dann werde ich sie.
Sachen, die gesondert sind, halt aus dem Kosmos. Die kann man dann gucken.
Dann sicherlich auch die Collective-Shows, die gucke ich mir auch an. In der Regel gucke ich mir auch dann sowas wie den Big Gay Brunch zum Beispiel an oder World on Lucha. Ja. Weil das sind ja gesondert. Das sind ja Satelliten-Shows, das sind gesonderte Shows. Bei den eigentlichen GCW-Shows. Ich würde nicht so ganz weit gehen wie ihr. Es kommt halt immer auf die Card drauf an. Wenn da ein paar solide Matches drauf sind, hat die Liga immer noch mein Herz, muss ich sagen. Sie hat immer noch einen Platz in meinem Herzen, aber man hat ja schon ganz schön viel kaputt gemacht. Auch wenn ich die Show per se nicht so schlecht finde, weil ich weiß, Sebastians Rating ist ja eine 5. Was würde Dieter, erstmal mal Ju, was gibst du der Show?
Ich würde auch eine 5 geben, weil ich fand ja jetzt auch den Cage of Survival nicht so gut, nicht so krass. Und ja, das Ende dieser Mania, dieses Gauntlet, hat es dann für mich schon krass runtergezogen. Ne? Also das hat mir dann schon echt die Laune halt auch verdorben. Ne? Ich war einfach abgefuckt dann davon, von dem ganzen Quatsch. Ne? Und von daher ist es halt auch, vor allem, es ist ja nicht mal so, dass es irgendwie der Titelgewinn von dem jeweiligen wurde dann annulliert und es ging weiter, sondern in der Historie stehen die jetzt alle drin. Also der Titel ist an diesem Tag einfach 4-mal gewechselt. Und nee, da wirklich 5 Punkte, wirklich maximal, da kann ich leider auch dann nicht mehr geben. Es tut mir wirklich leid.
Was sagt die da?
Ich bin da bei einer 6 bis 7 sogar fast, eher 6, weil ich Cage of Survival war super, Megan Bain gegen Mike Bailey war cool, die zwei Matches dazwischen waren scheißegal und der Gauntlet, der war halt ein unangenehmer Clusterfuck, wo ich aber irgendwann nur gelacht habe und weil ich aber auch mit deutlich Schlimmerem gerechnet habe. Und es war auch gut, dass du und dass ihr drei, aber auch vor allem Morbo und Sebastian zu mir gesagt habt, ey, guck das bitte in Ruhe, ohne voreingenommen zu sein, auch wenn du viel liest. Lass dich aber bitte drauf ein. Und das hat halt auch wirklich geholfen.
Ich bin da am höchsten von euch. Also ich gebe eine 7. Weil ich fand die Show unterhaltsam. Ich fand Cage of Survival unterhaltsam. Also das war für mich das Match of Night. Ich fand Megan Bain gegen Mike Bailey gut. Und ich fand das Gauntlet in einzelnen Teilen auch echt unterhaltsam. Und ja, die Show ging halt nur 2,5 Stunden. Das ist viel wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Zwei Dinge noch, die wir ergänzen. Zum einen, diese Show hat ja ein Cage-Match-Wertung von 8,30 und sie hat 10,0 hat sie 7 Mal. Das ist crazy.
5,9er-Wertung.
5,9er, so. Meine Theorie dazu ist nämlich die, um wir zurückzugehen auf Drive of Champions, was hat der gute Sebastian letzte Woche gesagt? Ja, live und in der Halle und on demand ist wahrscheinlich was, zwei Paar Schuhe. Ich sage, das haben Leute gemacht, die in der Halle waren vor allem. Weil ich glaube, wenn du in der Halle bist und dann diese ganzen kann Leute rauskommen, ja, wie Nick Cage und so, dann bist du krass gehypt. Da gehst du eher noch mit diesem Overbooking anders über, als wenn du es zu Hause und auf der Couch gehst. Ich bin echt davon überzeugt, dass sehr viele Leute das gemacht haben, die in der Halle waren, die sind komplett steil gegangen drauf.
Ja, weil die das bewertet haben, haben auch alle auf Englisch bewertet. Also ist deine Theorie auch gar nicht weit weg von.
Ja, also es gibt, glaube ich, nur Karlsruhe ist 9, Sima und dann Sebastian und der Rest ist alles Englisch. Da war einer schlecht und alle anderen sind Englisch und super Wertung. Und ich bin davon echt überzeugt, das waren Leute, die... Ich glaube auch, das sind Leute, die haben normalerweise halt einfach... Weil das ist die bestbewertete GCW-Show überhaupt und so eine hohe Bewertung gibt es normalerweise nicht. Die haben jetzt einfach gedacht, wir müssen jetzt online gehen und müssen da jetzt hier unsere Meinung posten anscheinend. Also das erkläre ich mir so. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
Ja.
Die zweite Theorie ist Blake Christian. So, Blake Christian war ja ganz plötzlich weg. Denn es war ja so, er ist ja im Super J-Cup. Und ursprünglich war angekündigt, Blake Christian gegen Joey Janela bei dieser Show. Das war ja klar, das sollte das Ende der Fehde sein. Wir alle wussten oder dachten, da wechselt der Titel. Dann hieß es, dann kam mal Cardona raus und gemeint, hier, Blake Christian ist ein scheiß Flippy-Tournament. Wir müssen jetzt den Titel stripen. Und man muss halt sagen, das war schon sehr auffällig. Das wurde sehr krass, sehr schnell gemacht. Und bei der Show hier war auch auffällig, man hat Blake Christian einmal nur erwähnt, hat Preissack gesagt, ja, Blake Christian kann ja nicht hier sein, weil er in Japan ist. Und als Shane Mercer rauskam, das ist ja der Handlanger von Blake Christian gewesen, hat man Blake Christian nicht einmal mit dem Wort erwähnt. Wo ich mir schon dachte, vielleicht ist da ja wirklich was passiert. Denn Blake Christian hat ja am Tag danach irgendein Rando-Tag-Match noch in Japan geworkt. Wo ich dachte, na, da könnte vielleicht wirklich was passiert sein. Vielleicht wird auch abgezogen, vielleicht macht er ein Upgrade von Ring of Honor zu AEW. Ist er bei Ring of Honor? Wir wissen es nicht. Bis gestern, denn jetzt habe ich eine andere Theorie und die werde ich jetzt hier sagen. Letztens hat Cardona nämlich sein Video gepostet, wie er bei GCW damals ankam. Da war er unter der Maske und hat Nick Cage gekillt. Und Blake Christian wiederum hat einfach nur ein Standbild davon auf Twitter gepostet. Und ich sage, Leute, Blake Christian kommt jetzt zurück als Face. Das ist meine Theorie.
Mach
du ruhig.
Sag du, ich muss kurz noch einen Gedanken fassen.
Ist natürlich möglich. Vielleicht hat auch einfach Blake Christian die Idee gehört, die da Brad Lauderdale hat, und er hat gesagt, doesn't work for me, brother. aber es klingt schon irgendwie plausibel. Es ist halt irgendwie blöd, dass man so eine Regentschaft halt auf einem, die auch so lange geht, halt auf einem, auf einer Vakanz endet, zumal er halt, also ne, so Leute wie Rina Yamashita, die halt gefühlt nach jeder Show irgendwie wieder nach Japan fliegt und dann vielleicht für ein paar Shows nicht da ist, da ist das alles in Ordnung, aber Blake Christian ist für einen Monat weg, macht ein Turnier, gut, in dem einen Monat verpasst er halt natürlich auch 30 GCW-Shows, aber wenn man dann sagt, okay, es ist ein Storyline und Blake Christian kommt als Face wieder, dann macht es sogar irgendwie Sinn, dass er dann vielleicht wiederkommt und sagt so, ja, was macht ihr hier, ich war einen Monat weg oder so, oder war 3 Wochen weg. Und ihr wirft ja alles über den Haufen, was ist das für eine Scheiße halt? Dann macht das irgendwie Sinn, könnte man machen, fände ich vielleicht gar nicht so verkehrt.
Sebastian, hast du noch einen Take dazu?
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das als Storyline begonnen hat.
Das glaube ich auch nicht.
Also ich glaube, dass es auf jeden Fall so begonnen hat, dass es da Unstimmigkeiten gab. Weil sonst würdest du nicht jemandem, den du so lange den Titel gibst, und wir haben uns hier an der Stelle auch öfters schon beschwert, ja, immer wieder verteidigt bei Christian.
Er hat ja vor einem Jahr den Titel gewonnen, beim letzten Cage of Survival.
Genau. Und dann sagst du einfach, Ja, der ist jetzt in Japan und deswegen muss der vakantiert werden. Und Schluss, vor allen Dingen, du hast es ja auch schon gesagt, nicht nur im Kommentar, auch, ich sag jetzt mal, multimedial, auch auf Social Media und so. Man hat das wirklich so, ja, der ist jetzt in Japan, auf Wiedersehen. Man hat das total abgetan. Man wollte da auch kaum drüber reden von GCW-Seite aus. Deswegen, ich glaube wirklich, dass es da vielleicht eine Unstimmigkeit zwischen Brad Lauderdale und Blake Christian gab. Ich hatte auch schon mal überlegt, das glaube ich aber inzwischen nicht mehr, ob das was damit zu tun haben könnte, dass Blake Christian ja einen AEW-Vertrag hat. Ich glaube, er hat ja einen Ring of Honor-Vertrag, aber unter AEW. Und Brad Lauderdale sich ja immer mehr an WWE ranwanzt. Aber das glaube ich eigentlich nicht, dass das damit was zu tun hat, sondern ich glaube eher, dass es vielleicht sowas war, wie du es ja auch schon gesagt hast, Morbo. Ja, ursprünglich hieß es, er ist so bis so dann und dann in Japan und dann hat er gesagt, ja, ich bin aber doch noch für die und die Matches da und dann hat er gesagt, ja, dann verpiss dich so.
Und ich das denke, kann ich mir sogar vorstellen bei ihm.
Glaube ich auch. Und ich also denke meinst du jetzt.
Blake Christian demnächst bei XPW, oder?
Und ich denke, jetzt versucht man das zu retten, indem man da eine Story draus macht. Vielleicht hat man sich auch jetzt wieder ausgesprochen, aber das war nie im Leben so geplant. Das kann ich mal wissen.
Nein, das war ganz klar geplant. Joey Janela gegen Blake Christian und der gewinnt auch dann Joey Janela. Ja. Warum man jetzt allerdings dann mit Mance Warner geht, wobei das wäre auch wieder so typisch GCW gewesen. Joey Janela besiegt dann Blake Christian, dann kommt Mance Warner raus. Das wäre auch wieder GCW, weil GCW ist auch gut darin, Leuten nicht zufrieden nach Hause gehen zu lassen. Das machen sie auch ganz gerne.
Ja, und vor allen Dingen der Punkt ist, glaube ich, auch das, was ich auch gerade tatsächlich noch kurz sagen wollte, weil ihr gesagt habt, ja, das hat alles nicht gewirkt, weil das so alles kurz nacheinander war. Ich glaube, genau so sollte es aber sein. Das sollte Attitude Era Car Crash Booking sein. Nach dem Motto, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das sollte nicht wirken. Genau das wollte, glaube ich, GCW damit bezwecken. Und vielleicht sehen wir an den Wertungen, dass sie es gerade bei der Live-Crowd auch bezweckt haben. Aber bei mir hat das halt null sich übersetzt.
So sieht es nämlich aus. Das war auf jeden Fall das große GCW-Wochenende. Mal schauen, wann GCW wieder zum Catch Club geht. Ich meine, Homecoming, mal gucken, wenn jetzt schon Joe announced wird. Ich meine, man muss halt sagen, diese Showboat-Shows sind schon irgendwie dann doch immer noch reizend, weil ja, erstens die Crowd geht apeshit und es gibt Deathmatches. Es gibt ja halt nur noch einmal, zweimal oder dreimal im Jahr Deathmatches im Showboat. Sonst gibt es keine Deathmatch-Shows mehr bei GCW, weil sie ja Sports Entertainment jetzt machen. Mal schauen. Also wie gesagt, ich werde die Liga nicht also es ist halt, für mich ist die halt immer noch ein Platz im Herzen, weil es war halt die Liga, als ich wieder letztes Jahr angefangen habe, regelmäßig aktuelles Wrestling zu gucken, die Liga, wo ich eine Zeit lang jede Show geguckt habe. Natürlich ist es komplett besoffen, man sollte nicht jede Show von GCW gucken, aber der hat immer noch einen Platz in meinem Herzen. Und einfach auch für die Memes und einfach Lawler, der ist einfach, wir alle wissen, Lawler, der ist einfach der Puppenspieler, ja. Das haben wir ja gesehen am Collective-Wochenende, da kriegt sie einfach alle. Ja, nächstes Jahr gibt es dann bestimmt CM Punk gegen Bryan Danielson oder so bei Bloodsport oder so, keine Ahnung.
Ich habe übrigens noch eine Theorie. Ich habe nämlich die Theorie, dass das, was wir jetzt erleben, dass sie so zwar immer noch ein bisschen zweigleisig fahren, dass sie auch immer noch für die, ich sag mal in Anführungszeichen, alten Fans zumindest noch diese paar Deathmatch-Turniere und so machen, aber schon jetzt eher in Richtung Sports Entertainment gehen. Ich glaube tatsächlich, dass das schon für 2022 geplant war. Aber dass das nicht zustande gekommen ist wegen der ganzen Komplikation nach der Hammerstein-Ballroom-Show.
Man weiß es nicht. Vielleicht landen sie auch demnächst am National Television. Who knows?
Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass Brett das schon für 2022 geplant hatte und Hammerstein Ballroom da so eine Zäsur war.
Wir werden es erleben. Das ist auf jeden Fall der Catch Club. Das war eine gute Sache. Bedanke mich natürlich bei dem Fashion Catch Club Team, dass ihr alle dabei wart. Natürlich vielen Dank an Nieder.
Gerne, gerne. Danke, dass du dabei warst.
Logisch. Natürlich der Drew.
Ja, immer wieder gerne und auch danke an dich.
Und natürlich Sebastian.
Vielen Dank an dich, hat sehr viel Spaß gemacht, darüber zu reden.
Ja, und was ist noch der Ausblick? Was steht denn beim Catch Club so demnächst an?
Was steht beim Catch Club an? Sehr gute Frage, wir reden nicht über New Japan.
Castle hier, WWE, nein. Clash of the Castle?
Wenn ich Zeit habe und Marcel auch bestimmt, weiß ich aber auch nicht, muss ich Zeit für haben. Was auf jeden Fall ansteht, nächste Woche ist endlich wieder Pro Wrestling Australia Time.
Ja, stimmt.
PWA Black Label, King of Metro 224. Da habe ich Bock drauf.
Oh, ja. Auf YouTube, nee, Fight. Nee, YouTube, nee, doch Fight.
Nee, Fight. Fight Plus. Nee, wird ja, super.
Das ändert sich ja beim PWA ungefähr so oft wie die Champions bei GCW.
Ja, ja genau.
Auch in derselben Frequenz. Nee,
Genau.
Nee, auf die Show habe ich Bock. Die wird es im Catch Club geben. Und sonst mal gucken, was so uns auf die Füße fällt tatsächlich.
Vor Bindendorf ist Ende des Jahres, Ende des Monats, oder?
Ja. Genau, vor Bindendorf
genau.
Auf jeden Fall. Das dauert dann natürlich noch ein bisschen, aber die
dauert dann, genau.
Die hoffentlich Evil im Main Event, hoffentlich, oder?
Hör mal. Ach, Clash at the Castle ist schon nächste Woche Sonntag.
Ja, okay. Das ist nächste Woche. Noch.
Ah, nächste Woche Samstag. Oh, geil. Ah, nee, habe ich keine Zeit, live zu gucken. Schade. nee, aber ja, gibt einiges und mal sehen. Und du bist auch bestimmt demnächst mal wieder dabei.
Ja, ich wüsste doch schon. Und zwar am 20.07. ist doch die Europameisterschaft. WXW Frankfurt.
Ich hätte jetzt eher gesagt, du kommst dann zu Moose gegen Mike DiVecchio bei GWS.
Nein, zu dieser Show werde ich definitiv nicht gehen. Die Scheiße gucke ich mir nicht an. Im Leben nicht. Hier bei der EM, ja, da wurde doch jetzt schon das absolute Burner-Match announced, ja. Aaron Insane Magus und Lawrence Roman gegen die High Performer und Levanie. Komm, gib uns
Roman wird Champion und dann wird das sein erstes. Also nein. Einfach nein.
Ich finde es halt viel schlimmer, dass sie für dieses Turnier noch nichts angekündigt haben.
Ja, du weißt auf jeden Fall schon mal, wer nicht drin ist.
Aber Ahura gegen Axel ist cool, wenn ich auch natürlich besser, wenn es für die Dings wäre.
Wie ist das announced, Ahura gegen Axel?
Ja, Ahura gegen Axel ist für Frankfurt announced für die EM.
Okay, aber das ist, also wann war das? Heute? Ich habe ich gar nicht gesehen.
Nee, Freitag.
Im Vlog, glaube ich, haben sie es announced.
Genau.
Ah, im Vlog, okay. Aber sonst noch nichts weiter.
Ja, das, was du gesagt hast, das tolle Match. Ahura gegen Axel und, Sekunde, ich hab's sofort. Da ist es. Na, genau, die zwei Sachen. Und für Shortcut to the Top haben sie angekündigt, Cash und Hector gegen Nick Schreier und Mike DiVecchio für die Titel. Und, Trevor Lee gegen Lawrence Roman um den Titel bei Shortcut.
Das ist doch gut. Titelwechsel, ich sag's dir.
Bei Nick Schreier kann ich mir schon die Promo vor Match vorstellen. Nick, glaubst du, dass ihr die Titel gewinnen könnt? Ja.
Ja, ja, bestimmt.
Na dann. Dann verabschiede ich mich und die letzten Worte heute bekommt Dieter.
Es war mir ein großes Fest, hier im Catch Club wieder mit euch zu sprechen. Sehr, sehr schön und guckt Wrestling, guckt ganz viel Wrestling und ja, fick alle, die blöd sind. Tschüss.
Tschüss.
Hey. I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets-